Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zu Lukas 24, die Auferstehung. Und zwar lesen wir zu Beginn die Verse 1 bis 12. Darf ich bitten, Edmund, Lukas 24, 1 bis 12.
An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Und ihre Reden schienen ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher liegen. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war.
Dank, zunächst mal bis hierher, und danach werden wir weiter lesen. Das Kapitel beginnt mit dieser Zeitangabe am ersten Tag der Woche. Das ist welcher Wochentag?
Sonntag.
Der Sonntag in unserer Sprache. In der Bibel heißt der erste Tag der Woche niemals Sonntag. Das ist eine heidnische Benennung nach dem Sonnengott.
Tag des Herrn.
Ja, Domenica heißt eben Herr, der Herrentag. So wird der erste Tag der Woche im Neuen Testament genannt. Offenbarung 1, Vers 10. Am Tag des Herrn war Johannes im Geist und bekam die Offenbarung. Und der griechische Ausdruck heißt ganz wörtlich, an dem Herrn gehörigen Tag. Kyriake Hemera, das ist ein ganz spezieller Ausdruck, der nur dort so vorkommt. Aber wir kennen den auch noch aus außerbiblischer Literatur, ein paar Jahre nach der Offenbarung von Johannes. Aus dem frühen 2. Jahrhundert, und er wird gebraucht für den ersten Tag der Woche. Den Tag, an dem die Christen pflegten, zum Gottesdienst zusammenzukommen. Also das ist alles ein Märchen. Wenn die Adventisten sagen, dass mit dem Sonntag, das sei im 4. Jahrhundert von Konstantin eingeführt worden und die Christen hätten vorher den Sabbat beobachtet, ganz allgemein, dann ist das eben so nicht wahr, sondern der Herrentag, das ist bekannt seit der Frühzeit der Christenheit, das ist der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung. Und noch ein Hinweis zur Übersetzung. Der griechische Ausdruck ist schon eigenartig. Mia ton sabbaton. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, aber das heißt nicht der erste Tag der Woche, sondern das heißt der erste der Sabbate. Das sei quasi der erste Sabbat in der Reihe von 7 Wochen, die man zählen muss, bis dann das Pfingstfest kommt. Nein, wer sowas sagt, der kann nicht Griechisch. Es ist nämlich so, das Wort Sabbaton ist eigentlich in der Mehrzahl. Sabbat in der Mehrzahl, das bedeutet im Altgriechischen effektiv Woche. Und was viele auch nicht wissen, sogar das hebräische Wort Shabbat, das heißt der Tag des Sabbats. Aber Shabbat heißt auch Woche im Hebräischen. Und drum, der erste der Sabbate, das ist einfach der Ausdruck, um zu sagen, der erste Tag der Woche. Und dieser Ausdruck kommt schon vor in der ältesten Bibelübersetzung auf Griechisch, in der Septuaginta. Die wurde im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria, in Ägypten, übersetzt. Und dort steht im Titel von Psalm 24 für den ersten der Woche. Also für den ersten Tag der Woche. Können wir mal aufschlagen? Psalm 24. Nicht wahr? Im hebräischen Originaltext steht einfach, wie wir das in unserer Bibel übersetzt haben, von David ein Psalm. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Und dann in Vers 7, Edmund, könntest du uns das vorlesen am Mikrofon, 7 bis 10.
Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit.
Danke. Also, in der Septuaginta ist einfach im Titel hinzugefügt für den ersten Tag der Woche. Das bedeutet, im Judentum wurde immer am Sonntag, also am ersten Tag der Woche, wurde dieser Psalm im Tempel aufgeführt von dem professionellen Chor und dem Orchester. Und das entspricht auch dem Talmud, im Talmud-Traktat Tamid. Dort wird gesagt, dass immer am ersten Tag der Woche Psalm 24 vorgetragen wird. Und dann wird auch angegeben, welche Psalmen an den weiteren Wochentagen. Also es gab einen bestimmten Psalm für Montag, für Dienstag und so weiter. Aber Psalm 24 für den ersten Tag der Woche. Und wenn wir zurückdenken von Lukas 24,1, eine Woche zurück. Damals, was war an dem Sonntag?
Palmsonntag.
Das war Palmsonntag. Der Herr Jesus ritt auf dem Esel als Messias-König vom Ölberg hier kommend durchs Kidron-Tal in die Stadt Jerusalem ein. Die Volksmenge begrüßte ihn jubelnd als König Messias. Gepriesen sei oder willkommen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und an diesem Tag automatisch im Tempel sang der Priesterchor und das Orchester: Erhebt ihr Tore, eure Häupter! Und erhebt euch, ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Da hat man, ohne es zu wollen, von offizieller Stelle des Judentums her gleich die Antwort gegeben, wer da einreitet. Und dieser Psalm ruft die Tore Jerusalems auf, sich zu öffnen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und dann wird gefragt, Vers 8, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ja, und da stellte sich die Frage, wer ist dieser Mann, Jesus aus Nazareth? Und die Antwort wird ja gleich gegeben. Der Herr, das heißt Jahwe, der Ewigseiende, stark und mächtig. Es ist Gott selbst, der einzieht nach Jerusalem. Und nun, die ganze Woche ging das nach Programm so weiter. Am Montag wurde der Montagspsalm gesungen, Dienstag und so weiter. Und wenn man das vergleicht in den Evangelien, diese Tage, im Markus-Evangelium sind die Zeitangaben ganz präzise gegeben, sodass man jeden Tag abgrenzen kann. Das war am Sonntag, das am Montag, das am Dienstag und so weiter. Und immer das, was die Evangelien uns erzählen, was an dem betreffenden Tag der letzten Woche, der Passionswoche geschah, das passte genau mit dem Inhalt des Psalms zusammen. Es ist einfach grandios. Und dann war es ja eben so, Psalm 24 an Palmsonntag. Aber jetzt sind wir eine Woche später. Und da sang der Chor wieder diesen Psalm. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Eigentlich steht auf Hebräisch nicht das Wort einziehen, sondern einfach kommen oder gehen. Lavo kann man auf Hebräisch übersetzen mit kommen oder gehen. Und was geschah an diesem Tag? In der Frühe kamen sie zu der Gruft und brachten die Gewürzsalben, die sie bereitet hatten. So steht es von den Frauen. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Der Herr Jesus ist aus dem Grab auferstanden, der Lebendige. Auch da wieder. Eben, die Tore sollen sich öffnen, damit komme der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, also der Ewige, ist der König der Herrlichkeit. Und natürlich, von diesem Tag an, zählte man 7 Wochen. Das heißt also, Pfingsten, der 50. Tag, nach 3. Mose 23 muss das der 50. Tag sein, nach dem Erstlingsfest, das am Tag nach dem Sabbat gefeiert werden musste, in der Passawoche. Also, das Erstlingsfest am Sonntag, am ersten Tag der Woche, am Tag nach dem Sabbat. Und hier ist es eben der erste Tag der Woche, von dort 7 Wochen, dann war Pfingsten, was für ein Wochentag? Sonntag. Es war auch ein Sonntag. Die Gemeinde entstand, eben biblisch gesprochen, sagen wir nicht Sonntag, sondern der Tag des Herrn, der erste Tag der Woche. Und was geschah am Pfingsten? Der Heilige Geist kam. Und zwar so, wie der Herr Jesus angekündigt hat in Johannes 14 bis 16. Er wird kommen und er wird zwar als Mensch weggehen in den Himmel, aber er wird quasi wieder zu ihnen kommen durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ging ein in die Herzen der Gläubigen am Pfingsttag. Und da wurden wieder Tore aufgemacht. Und der Heilige Geist ging ein in die Herzen der Gläubigen. Und genau auch an diesem Tag wurde im Tempel von Jerusalem gesungen, erhebt ihr Tore, eure Häupter, damit komme oder einziehe der König der Herrlichkeit. So hat sich das ganz dramatisch immer wieder wunderbar mit diesem Psalm erfüllt. Und darum ist diese Aussage so wichtig, Vers 2 hier. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und den Herrn Jesus fanden sie nicht. Sein Leib war nicht da. Aber dann kommt ein ganz wichtiges Zeugnis, nämlich Vers 4. Die Frage ist zu einfach, Verzeihung. Aber man muss auch zwischendurch einfache Fragen stellen. Also, was geschieht in Vers 4?
König wird beschrieben in seiner Herrschaft.
Jawohl, und zwar, Sie sehen ja in Vers 4 eben 2 Männer in strahlenden Kleidern. Das sind was für Männer? Engel. Die dann eben das Zeugnis ablegen, dass er auferstanden ist. Und Frage, warum waren es 2 Engel und nicht einer?
Zeugnis.
Eine Sache ist mehr. Zwei oder 3 Zeugen.
Genau. 5. Mose 19, Vers 15. Ein allgemeiner Grundsatz, Rechtsgrundsatz in Israel, dass mindestens von 2 Zeugen muss etwas vor Gericht belegt sein, damit es glaubwürdig ist. Und darum schickt Gott hier 2 Engel als Zeugen der Auferstehung. Und interessant ist, die Engel, wie beginnen sie die ganze Mitteilung? Fällt das auf? Mit einer Frage. Ja, warum stellen sie eine Frage? Wissen sie das nicht?
Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?
Ja, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Warum stellen sie eine Frage?
Weil
Fragen muss man nicht nur stellen, wenn einem selbst als Fragesteller die Antwort schon bekannt ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum man eine Frage stellen kann. Man kann eine Frage stellen, weil man etwas nicht weiß. Aber, was sagst du, Alexander?
Ich erinnere an das Wort, das er gesagt hat, dass er sterben müsse und auch verstehen.
Das sagen Sie ja dann nachher. Aber warum, genau, wir kommen darauf zurück, aber warum stellen Sie die Frage?
Zum Denken.
Ja, zum Denken anregen. Edmund?
Sie müssen es eigentlich wissen, dass immer wieder angekündigt wurde.
Genau, Sie müssen das wissen. Der Herr hat ja diese Auferstehung immer wieder angekündigt. Also eine Frage kann man stellen, damit der Befragte sich überlegen muss, wie ist das eigentlich? Ja? Der Herr Jesus zum Beispiel in Johannes 5, ganz anderer Zusammenhang, begegnet einem Gelähmten und sagt, möchtest du gesund werden? Und ich meine, der wollte schon immer gesund werden. Aber warum stellt er ihm die Frage, möchtest du gesund werden? Weil er wirklich Rechenschaft ablegen musste, will ich das wirklich? Ja? Ich habe das mal erlebt, im Gespräch mit einem Heroinsüchtigen, und der hat mir gesagt, ich möchte auch gar nicht frei werden. Ja? Es gibt wirklich Leute, die sind im Elend, und die möchten auch gar nicht aus dem Elend. Und darum muss man fragen, möchtest du frei werden? Und der Herr sagt, möchtest du gesund werden? Es gibt Leute, die gefallen sich in ihre Krankheit. Das ist auch keine Möglichkeit. Ich sage nicht, das sei ein Regelfall, aber sowas kann es geben, dass man sich in einer bestimmten Situation, irgendwie, die gar nicht gut ist, noch irgendwie gefällt. Er hat es euch doch gesagt, dass er auferstehen wird. Und darum Vers 6, das ist ein Befehl. Erinnert euch, wie er zu euch geredet hat. Man kann jemandem sogar befehlen, sich an etwas zu erinnern. So eigenartig, ja? Ja, und zwar kann ein Befehl effektiv im Gehirn etwas auslösen, dass man etwas Abgelegtes rausholt, das eben sonst verschüttet ist. Ist ein Befehl, erinnert euch. Er hat das damals gesagt, und dann kommt eben diese Aussage in Vers 7, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Also der Herr hatte ihnen das mit der Auferstehung ja vorausgesagt und sie haben gar nicht damit gerechnet und darum wird die Frage gestellt. Gamine?
In meiner Übersetzung in Vers 6 steht, denkt daran.
Ja, denkt daran, erinnert euch.
Denkt daran. Und es hat mal jemand gesagt, in einer Zeit, dass man immer mehr ja, den Verstand abstellen will und denkt, ja, dass man denn mehr Gott erlebt, hat jemand mal gesagt, denke, 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 an Christus gebunden, aber denke.
Jawohl. Ja. Also genau diese moderne Tendenz, den Verstand auszuschalten, um damit abzufahren und so weiter, ist genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, denkt daran, erinnert euch. Oder 2. Timotheus 2, Vers 8, halte im Gedächtnis, Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Das ist es. Also, erinnert euch, ein Befehl, und dann, der Herr hat es ihnen gesagt, und zwar dreimal haben wir das gefunden im Lukas-Evangelium. In Kapitel 9, 22 hat der Herr diese Leiden angekündigt. Dann 9, Vers 44, 18, Vers 22. Das war eben damals in Galiläa. Und die Engel sagen, erinnert euch daran, denkt daran. Und Vers 8 sagt, und sie erinnerten sich an seine Worte. Also man kann effektiv Gehirnarbeit auslösen durch einen Befehl und durch eine gut gestellte Frage. Und nachher sehen wir Vers 9, sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es werden auch verschiedene wichtige Personen namentlich erwähnt, die eben dieses Zeugnis abgelegt haben. Maria Magdalene, Johanna, Maria die Mutter von Jakobus dem Kleinen, Ist also nicht zu verwechseln mit dem Jakobus, dem Bruder von Johannes, sondern Jakobus der Kleine. Das ist eben ein anderer Jünger mit Jesu mit Namen Jakobus und dann eben noch ganz allgemein die übrigen mit ihnen. Das wird den Aposteln berichtet, aber Vers 11 sagt, es schien ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Moderne Skeptiker denken oft, ja, diese Leute vor 2000 Jahren, die waren naiv, unwissenschaftlich, will sagen vorwissenschaftlich, und die haben einfach alles geglaubt. Und die Bibel sagt, nein, die waren gar nicht geneigt, das mit der Auferstehung zu akzeptieren. Also die erste Reaktion, obwohl der Herr ja davon gesprochen hatte früher, war leeres Gerede, sie glaubten nicht. Sie waren Skeptiker. Und das Besondere, die besondere Pointe ist also, die ersten Zeugen der Auferstehung sind Frauen. Und wenn man daran denkt, wir befinden uns hier geschichtlich im Rahmen des Römischen Reiches. Im Römischen Reich zählte das Zeugnis einer Frau nichts. Und die Evangelisten berichten alle einstimmig, dass eben diese Frauen das leere Grab gefunden haben und wir lesen dann auch weiter, dass der Herr ihnen als Erste erschienen ist, als Auferstandener. Das sind die ersten Zeugen. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Argument für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Wären die Evangelien geschrieben worden von Sektierern, Betrügern, die eine Bewegung aufbauen wollten und dabei noch Geld verdienen wollten, wäre das so gewesen, wie wären die auf die Idee gekommen, als Zeugen der Auferstehung die zu nennen, die zu erfinden, wo ein Römer sowieso sagen würde, ja gut, dann weiß ich, dass es nicht stimmt. Ja? Nein, es war so. Frauen waren die ersten Zeugen und damit wollte Gott auch das Geschlecht der Frauen ganz besonders ehren, dass sie die ersten Zeugen sein durften. Aber wir sehen, diese Männer waren Skeptiker. Es war wie leeres Gerede. Aber dann lesen wir doch von Petrus, der möchte sich da erkundigen. Er geht zum Grab, sieht nur die Leintücher, er geht nach Hause, er verwundert sich. Er beschäftigt sich einfach mit den äußeren Fakten. Ja? Im Johannesevangelium, in der Parallelstelle in Johannes 20 wird noch gesagt, dass man das Schweißtuch schön zusammengewickelt an einem Ort gesehen hat. Und was bedeutet das? Das ist eine Antwort für all die, die meinen, ja, vielleicht haben römische Soldaten einfach den Leib, haben sich überwältigen lassen und dann haben Grabräuber den Leib gestohlen. Und nachher hat man die Soldaten mit Geld entschädigt und das war es dann mit der Auferstehung. Da muss man sich vorstellen, solche, die Soldaten überwältigen, das waren jeweils bei einer römischen Wache 4 Soldaten, voll motiviert, denn sie wussten, versagen wir bei der Wache, dann sind wir ein Kopf kürzer. Also solche Soldaten, die kämpfen. Die werden überwältigt, Der Leib wird gestohlen. Würden die Grabräuber dann noch sich die Mühe geben, das Schweißtuch schön zusammenzuwickeln und an einen Ort für sich hintun? Das zeigt, dass wirklich der Sieg Jesu in der Auferstehung, so ist er. Das Grab wurde noch geordnet und dann ist er wirklich eben ausgezogen aus dem Grab. Der Stein musste gewälzt werden. Aber Petrus verwundert sich einfach über das, was er da gesehen hat. Und jetzt kommt eine Geschichte, die findet sich nur im Lukas-Evangelium. Darf ich bitten, Aber zuerst noch eine Frage, ja?
Zum Grab noch etwas. Wir lesen in dem Evangelium, dass der Herr auferstanden ist und lebt. Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Ja.
Wir lesen nirgends, das Grab ist leer. Trotzdem hören wir immer wieder in den Predigten, in den Liedern, das Grab ist leer, das Grab ist leer. Immer zum Grab hin.
Ja.
Aber die Evangelien weisen immer das Grab, also vom Grab weg. Und in den Briefen lesen die ja gar nichts vom Grab. Jetzt die Frage, wie soll man das bewerten? Was verkündeten die Frauen, den Jüngern, den Elfen? Er ist auferstanden oder das Grab ist leer?
Also, ich versuche zusammenzufassen für die, die im Livestream nicht gehört haben, was du gesagt hast. Also du sagst, es wird oft gesagt, das Grab ist leer heute. Aber das Neue Testament spricht eine andere Sprache. Nämlich?
Vom Grab weg. So sehe ich es, dass man vom Grab sich entfernen sollte. Der Herr liegt ja nicht im Grab.
Jawohl, man soll vom Grab weggehen, sagst du.
Heute zum Beispiel nach Jerusalem gehen alle zum Grab hin.
Jawohl.
Und küssen sogar die Felsen und den Boden und was weiß ich alles. Aber das Evangelium richtet uns ja nicht zum Grab hin.
Ah, du willst sagen, das Evangelium weist uns nicht darauf hin, dass wir zum Grab gehen sollen, sondern wir sollen vom Grab weg zum Auferstandenen gehen. Ja, genau. Aber es ist doch so, das Grab war insofern leer, als eben der Leib des Herrn Jesus nicht mehr im Grab war. Also wenn jemand sagt, das Grab ist leer, meint er, der Körper ist nicht mehr im Grab. Ja, sie gehen ja hinein, sie sehen die Leintücher, sie sehen das Schweißtuch, aber den Leib des Herrn Jesus sehen sie nirgends. Oder darum heißt es Vers 12, sieht er nur die Leintücher liegen. Nur bedeutet aber nicht den Körper. Der Körper ist weg und das werden wir gleich sehen, ist etwas Wichtiges. Dass der Körper, der ins Grab gelegt worden war, nicht mehr im Grab ist. Aber wir kommen darauf gleich zurück. Und da würde ich vorschlagen, lesen wir doch jetzt mal weiter. Miriam, auch noch eine Frage? Ja, sehr gut, dass du das sagst. In 1. Korinther 15 geht es ja um die Auferstehung. Und dort zitiert Paulus eine ganze Reihe von Zeugen und er erwähnt nur Männer, keine Frauen. Also alle vier Evangelien betonen, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Aber in 1. Korinther 15, da geht es darum, Paulus muss sich gegenüber solchen, die Auferstehung leugneten, musste er sich durchsetzen. Und darum, in dem Zusammenhang, erwähnt er die Zeugen, die für die Skeptiker glaubwürdig sind, die nennt er. Darum erwähnt er die Frauen nicht. Also nicht, weil er die Frauen nicht wichtig fand, sondern es ging darum, damit die Zuhörer, die skeptisch sind, die in Korinth sogar die Auferstehung leugneten, dass er denen ganz klar bezeugen kann, wie nach allgemeinem Verständnis eben diese glaubwürdigen Zeugen da sind. Der erste war Petrus und dann erzählt er, wer noch. Und dann schließlich auch diese 500 Brüder auf einmal, die ihn gesehen haben. Und da meint er auch 500 Männer, die ihn gesehen haben. Um eben das Argument zu bringen, das überzeugen kann, aber die Evangelien, die berichten so, wie es gewesen war. Ja, aber gerade, dass sie das eben so berichten, wie es gewesen war, ist ein starkes Argument für die Glaubwürdigkeit ihres Zeugnisses. Wollte noch jemand was sagen? Nein. Gut, bitte, Edmund, Vers 13 bis 35.
Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt. Die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er vor ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes.
Vielen Dank. Also, Miriam, deine Frage war sehr hilfreich, jetzt auch für das Weitere. In 1. Korinther 15 werden nur Männer und Gruppen von Männern als Zeugen erwähnt. Und wir wissen warum. Nun, in 1. Korinther 15 werden ganz viele Zeugen erwähnt, aber nicht zwei Emmaus-Jünger. Ja, gut, wir sagen immer zwei Emmaus-Jünger. Und das ist korrekt, denn in der richtigen deutschen Sprache wird das Männliche auch benutzt für das Weibliche. Nicht wahr? Wenn ein Mann und eine Frau ist, dann kann man eben von ihnen zwei mit männlichen Attributen sprechen. Das Männliche gilt dann auch für das Weibliche. Also man sagt zwei Emmaus-Jünger. Aber das kann sein, zwei Männer. Zwei Emmaus-Jünger kann aber auch sein, ein Mann und eine Frau. Einer war garantiert ein Mann. Wieso wissen wir das? Der Name wird genannt. Und zwar wo?
Vers 18.
Er heißt, das ist schon gesagt worden, Kleopas. Übrigens, das ist nicht der gleiche Name wie in Johannes 19, 25. Dort wird ja unter den Frauen, die beim Kreuz waren, eine Frau erwähnt. Können wir das kurz aufschlagen? Johannes 19, Vers 25. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalene. Nun, diese Frau des Kleopas, könnte man denken, ist das vielleicht der gleiche Kleopas wie hier. Aber es ist effektiv so, im Griechischen steht in Lukas 24, 18, Kleopas. Aber hier in Johannes 19, 25 steht im Griechischen Klopas. Also mit einem langen O, Omega. Klopas, Kleopas. Also ist nicht genau der gleiche Name in der Schreibweise. Und effektiv Klopas kann man als griechische Aussprache eines hebräischen Namens interpretieren. Cholpi. Und Kleopas hier in Lukas 24, Vers 18, das ist die Kurzform von Kleopatros. Das heißt Herrlichkeit des Vaters. Also, auf den Punkt gebracht. Einer ist ein Mann. Aber die Frage ist, warum in 1. Korinther 15 werden die Emmaus-Jünger nicht erwähnt? Weil es eben eine gemischte Kleinstgruppe war. Von einem Mann und einer Frau. Dann geht's auf. Und überhaupt, die gehen ganz enttäuscht von Jerusalem weg, nach all diesen furchtbaren Ereignissen der Kreuzigung während des Passafestes. Und sie gehen nach Emmaus, nach Hause. Und dieser Fremde, der dann mit ihnen auf dem Weg auch nach Emmaus geht, wird dann eingeladen und sie sagen, bleibe bei uns. Das heißt also, diese zwei Emmaus-Jünger, offensichtlich lebten die zusammen. Und das passt natürlich gut, wenn das eben ein Ehepaar ist. Ein Mann und eine Frau. Und sie laden den Herrn ein, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Ja, und noch etwas zur Distanz. 60 Stadien gibt Lukas an, Vers 13, ein Stadion ist in der alten Welt ungefähr 185 Meter. Es gibt da verschiedene Maße, die im Altertum verwendet wurden. Also ungefähr 185, das heißt also mal 60, wir kommen so auf die Größenordnung zwischen 10 bis 12 Kilometer. Also, wir gehen nach Emmaus, 10 bis 12 Kilometer. Übrigens ist das in dem Fall nicht im Was. In Israel wird ja Imwas, das ist ein arabischer Ortschaftsname, oft bezeichnet als Emmaus, aber Imwas ist weit über 100 Stadien weg von Jerusalem. Kommt also gar nicht in Frage. Eine ganz interessante Lösung ist seit einigen Jahren aktuell. Professor Carsten Peter Tiede, er hat Ausgrabungen gemacht in Mozar. Das ist ganz in der Nähe von Jerusalem. Also wenn man mit dem Auto vom Ben-Gurion-Flughafen hinauffährt nach Jerusalem, man muss immer schauen, die Ausfahrten, und dann sieht man Mozar. Und das hat er identifiziert mit Emmaus, hat dann dort begonnen zu graben. Und von der Distanz her passt das eben recht gut. Und dann hat er aber allerdings mit 51 einen Herzinfarkt gehabt. Und hat diese Arbeit nicht mehr fortsetzen können. Aber das wäre ein guter Anwärter. Sagen wir also, 10 bis 12 Kilometer entfernt, da wollen Sie jetzt hingehen. Das ist also eine Wanderung von 2 Stunden. Also, 2 Stunden. An diesem Sonntagnachmittag. Muss man sich vorstellen. war Sonntagnachmittag, und sie kommen dann an, sie sagen ja dem Herrn, als sie in Emmaus sind, der Tag hat sich schon geneigt. Und das kann sich beziehen auf die letzte Zeit des jüdischen Tages, von 3 Uhr bis 6 Uhr. Das ist der Schluss des Tages, nicht wahr? Mit dem Abend beginnt ja dann der neue Tag. Und dieser Abschnitt wird in der Bibel genannt zwischen den zwei Abenden. Arbaim, ein ganz eigenartiger Ausdruck. In 2. Mose 12 heißt es doch, das Passa muss geschlachtet werden zwischen den zwei Abenden. Und das ist zwar Deutsch, zwischen den zwei Abenden, aber man versteht das nicht. Und da muss man einfach wissen, dieses spezielle Wort bedeutet die Zeit, wo die Sonne eben beginnt runterzugehen, ab 3 Uhr bis 6 Uhr. Und dann kommt der neue Tag. Und das heißt also, in diesem Bereich von 3 Uhr bis 6 Uhr kommen die nach Emmaus. Aber wir haben gesehen, schließlich erkennen sie den Herrn und dann gehen sie wieder zurück nach Jerusalem. Die machen also die ganze Wanderung nochmals, allerdings nicht mehr so frustriert. Dieses Ehepaar ist ja niedergeschlagen. Die gehen dann ein bisschen langsamer als 5 Stunden Kilometer. Aber zurück, das muss eine Art Vorstufe zu einem Marathon gewesen sein. Und die gehen zurück, um dann eben das Zeugnis dort weiterzugeben, was sie da erlebt haben. Also, sie werden beschrieben in Vers 14, und wenn wir sie jetzt eben als Ehepaar sehen, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Es ist so etwas Wichtiges, dass Ehepaare das, was sie bewegt und was ihnen Mühe macht, auch das, was Freude macht, dass man das miteinander bespricht und diese Zeit hat, um darüber zu sprechen. Nicht allein, das ist eben gerade der Vorteil der Ehe, dass man das so teilen kann. Also, so schön, sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und dann, während dieser Unterhaltung, kommt der Jesus. Er nähert sich, muss sich also vorstellen, die sind da frustriert am Gehen nach Emmaus. Und der Jesus holt sie ein. Er geht schneller, dann ist er hinter ihnen. Und dann heißt es, er näherte sich und mit ihnen ging. Plötzlich war er auf der gleichen Höhe wie sie. Ja? Die sprechen weiter. Er hört genau, worüber sie sprechen. Und es wird klar gesagt, ihre Augen waren gehalten, sie konnten den Auferstandenen nicht erkennen. Und in Markus 16, 12 wird die andere Seite der Medaille erklärt. Es heißt nämlich, dass er in einer veränderten Gestalt erschien. Also zwei Dinge. Ihre Augen waren gehalten und objektiv, er hat auch anders ausgesehen. Und sie erkannten ihn nicht, Vers 16. Und dann stellt er auch wieder eine Frage. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Warum stellt er eine Frage? Er weiß ja ganz genau, worüber sie sprechen. Aber eben damit sie aus sich herauskommen und erklären. Und so ist es auch wichtig, in der Seelsorge muss man Fragen stellen. Auch wenn man das Gefühl hat, man wisse, was das Problem wohl ist. Aber die Betroffenen müssen erzählen, erklären. Das macht ja auch jeder Arzt so, oder? Man muss fragen und die Leute müssen selber erzählen, was Sache ist. Und der Jesus macht das genauso mit dieser Frage. Und dann bleiben sie niedergeschlagen stehen. Kann sich das so richtig plastisch vorstellen, die gehen so langsam und dann die Frage, oh, jetzt wollen sie gar nicht mehr weitergehen. Jetzt wollen sie mal versuchen, Antwort zu geben. Aber eben, immer das Ehepaar miteinander. Die gehen miteinander, die stoppen miteinander. Und dann eben der Mann gibt Antwort. Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist. Das Wort weilen bedeutet, als Fremdling dort eine Zeit verbringen. Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt als Fremdling und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Ganz Jerusalem wusste um diese Ereignisse. Und wir denken an das Erdbeben, das stattgefunden hat, die Verfinsterung von 3 Stunden und alles, was da geschehen ist. Ganz Jerusalem war sich im Klaren. Und sie sind erstaunt, wie kann das sein, dass er uns eine solche Frage stellt? Aber eben, er stellte nicht eine Frage, weil er es nicht wusste, sondern damit sie reden müssen. Und dann sagt der Herr nochmals eine Frage. Was denn? Sie müssen es sagen, nicht er. Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Jetzt kommt heraus, wie sie den Herrn Jesus einschätzten. Sie waren der Überzeugung, dass er ein Prophet war. Aber das ist doch ein bisschen zu wenig. Soweit kam die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, auch bald mal. Zuerst hat sie gesagt, der du ein Jude bist, wie kann das sein, dass du mich bittest? Sie sah ihn ganz klar als Jude, äußerlich erkennbar an den Kleidern. Und trotzdem spricht er mit dir. Das war für sie eine Überraschung. Und dann mit der Zeit merkt sie, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Ja, so, wenn man es genau nimmt, dann müsste ihr ja größer sein in der Stellung vor Gott als der Patriarch Jakob. Und sie sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, soweit kam sie. Aber erst ganz am Schluss ging sie ins Dorf und sagt, da ist einer, der hat mir alles erzählt. Das ist doch nicht der Messias, der Christus. Ja, also der Schritt zu sehen, dass er der Messias ist, das braucht noch mehr als nur zu sagen, ein Prophet, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und sie erzählen, die hohen Priester, also die führenden Priester und unsere Obersten, das sind die Mitglieder des Sanhedrins, haben ihn zum Tod verurteilt, überliefert und kreuzigen lassen. Und dann kommt zum Ausdruck, aber das mussten sie ihnen sagen, wir hatten die Hoffnung, das ist der Messias. Wir aber hofften, dass er, und er ist also betont im Griechischen, so wie wir ist betont. Man muss also lesen, nicht wir aber hofften, sondern wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Sie hofften, das sei der Messias Israels. Und dann, schön, wie sie wirklich ausführen, doch auch bei all dem ist dies heute der 3. Tag. Man muss sich vorstellen, also Sonntagnachmittag, das ist immer noch der 3. Tag. Und das ist ein ganz starker Beweis, dass die Kreuzigung eben am Freitag war. Nicht wahr? Der Herr Jesus war ja ganz früh am 1. Tag der Woche auferstanden. Und all die unbedingt 3 Tage und 3 Nächte reinquetschen wollen, die muss man enttäuschen. Und zwar muss man Zeitangaben in der Bibel so verstehen, wie man im Judentum Zeitangaben benutzt. Im Talmud steht zum Beispiel, ein Jahr wird als ganzes Jahr gezählt in der Chronologie, auch wenn das Jahr nur um ein paar Tage angebrochen ist. Dann zählt man trotzdem als ganzes Jahr. Und so ist es auch bei den Tagen. Ein Tag wird gezählt, auch wenn er nur angebrochen ist. Und natürlich Freitag, ganz am Schluss des Freitags wurde der Herr begraben. Gerade noch vor Schabbatbeginn, am Freitagabend, da beginnt der Schabbat. Und dann war der Herr im Grab den ganzen Sabbattag durch, also die Nacht und dann der Tag. Und dann kam eben der Sonntag, die Nacht, und da in der Frühe des Tages ist der Herr auferstanden. Ja, das war dann am Sonntagnachmittag immer noch der 3. Tag. Und wie sollen wir dann das verstehen? Matthäus 12, da sagt doch der Herr Jesus, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Herzen des Fisches war, so wird der Menschensohn im Herzen der Erde sein. Ja, Es ist eben im Althebräischen so, das Wort Yom, Tag, ist zweideutig. Es kann bedeuten, die Zeit, während der die Sonne scheint. Aber es kann auch bedeuten, ein Kalendertag. Das ist Nacht und Tag zusammen. Das ist zweideutig. Yom kann das oder das sein. Im modernen Hebräischen hat man ein Wort für den 24-Stunden-Tag. Das ist Yemema. Und Yom ist Tag. Und Yemema, das ist eindeutig der Kalendertag. Aber im Althebräischen hat man dieses Wort Yemema nicht, sondern nur Tag, Yom. Und wenn man jetzt genau sagen will, drei Kalendertage, dann sagt man drei Tage und drei Nächte. Dann ist klar, drei Kalendertage. Und es geht nicht um die Periode, während der die Sonne scheint, zum Beispiel. Und so war der Herr Jesus drei Kalendertage im Grab, nämlich 15. Nissan, Freitag, Tag der Kreuzigung, dann 16. Nissan, Sabbat, und Sonntag, erster Tag der Woche, 17. Nissan. Und sie sagen, heute ist der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Also es war immer noch der dritte Tag, auch an diesem Sonntagnachmittag. Und dann, können wir das kurz zusammentragen, erzählen Sie einige ganz wichtige Zeugnisse. Erstens.
Die Frauen haben jetzt den Leib nicht gefunden.
Also, das Zeugnis der Frauen wird erwähnt. Sie wurden außer sich gebracht durch das Zeugnis. Einige Frauen haben ganz früh am Morgen bei der Gruft festgestellt, der Leib ist nicht da. Also, Alexander, das Grab ist leer. Also leer vom, der Körper ist nicht da. Aber es wird ausdrücklich noch gesagt, dass sie zweitens noch etwas Interessantes erlebt haben, nämlich
diese Erscheinung von Engeln.
Die Engelerscheinung. Jawohl. Aber dann wird noch weiter gesagt, dass dann einige von denen dieses Frauenzeugnis gehört hatten, die sind hingegangen zur Gruft. Ja, Petrus, Johannes 20 gesagt. Und die haben festgestellt, das stimmt genau, was die Frauen gesagt haben. Das Grab ist leer. Aber ganz wichtig, also drei Zeugnisse, kann man sagen. Das leere Grab, bezeugt durch die Frauen. Dann das Zeugnis der Engel und dann der Kontrollgang von Männern, die bestätigen, das Grab ist leer. Aber wichtig, ihn aber sahen sie nicht. Also, man muss immer noch interpretieren, diese Dinge. Der letzte Beweis, er lebendig, der ist noch nicht gegeben. Und dann reagiert dieser Fremde. Erstaunlich. Und zwar wird wieder betont, im Griechischen steht, und er, nicht und er sprach zu ihnen, und er sprach zu ihnen. O ihr Unverständigen und trägen Herzens. Also zwei Vorwürfe. Sie haben zu wenig Verstand. Und zweitens, ihr Herz ist schwerfällig. Ja, wieso? An alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also wenn man nicht die ganze Prophetie der Bibel glaubt, dann hat das damit zu tun mit Unverstand und mit einem schwer beweglichen Herzen. Ein lahmes Herz. Ein schwerfälliges, schweres Herz. Und zwar, ich habe in meiner Bibel speziell angestrichen, nicht nur zu glauben, was die Propheten geredet haben, sondern an alles zu glauben. Nicht nur die Lieblingskapitel glauben. Alles, die ganze Bibel. Und zwar haben sie zwar geglaubt, eben der Messias kommt und er wird Israel erlösen. Aber sie haben außer Acht gelassen, das Alte Testament bezeugt, der Messias kommt und wird leiden und verworfen werden. Er wird sterben. Seine Hände und Füße werden durchgraben werden. Und das haben sie einfach auf der Seite gelassen. Und darum sagt der Herr, ihr habt nicht alles geglaubt in der Bibel. Und im Judentum hat man ja Jesaja 53 von alters her auf den Messias bezogen, wo seine Leiden beschrieben werden. Aber irgendwie, eben mit Unverstand und mit einem dicken, unbeweglichen Herzen, ist es möglich, dass man nicht alles glaubt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Wort auch heute, wo es viele Christen gibt, die glauben nicht alles, was in den Propheten steht. Und vieles in der Prophetie der Bibel ist irgendwie wie unbeackertes Land. Wird gar nicht gebraucht. Oder wird auch kaum darüber gepredigt. Über Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, 12 kleine Propheten, Offenbarung. Aber eben, der Herr sagt, als Vorwurf. Und dann, Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Also er macht klar, der Messias musste unbedingt nach dem Ratschluss Gottes und so wie es die Propheten beschrieben haben, zuerst kommen, um das Sündenproblem zu lösen durch seine Leiden am Kreuz. Und erst dann sollte die Herrlichkeit kommen. Also, natürlich gibt es Prophezeiungen über den leidenden Messias, Prophezeiungen über den herrschenden Messias, aber es gibt eine Reihenfolge. Zuerst muss der Messias leiden und erst später soll er dann einmal in Herrlichkeit kommen. Zuerst in die Herrlichkeit eingehen und dann auch in Herrlichkeit kommen. Und dann, und ich muss sagen, das war der schönste Spaziergang der Weltgeschichte. Dieser Weg von Jerusalem nach Emmaus, sagen wir 2 Stunden, und der Herr geht durchs ganze Alte Testament hindurch und erklärt alle Prophezeiungen auf sein erstes Kommen und auf seine Leiden. Und dass dann erst nachher die Herrlichkeit kommen sollte. Also, in Hiob lesen wir, Elihu sagt, wer ist ein Lehrer wie er? Und die hatten Einzelunterricht als Ehepaar. Der Herr gibt ihnen eine Lektion, das ganze Alte Testament. Und darum wird gesagt, von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Später werden wir noch sehen, nächstes Mal, der Herr erscheint dann später den 11 Aposteln. Und könntest du, Edmund, noch lesen, Vers 44?
Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Weiter noch? Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden.
Dahin, das reicht. Vielen Dank. Also, auch da wird wieder gesagt, dass der Jesus ihnen bezeugt im Gesetz Mose, in den Propheten und in Psalmen steht über ihn. Und auch da gibt er nochmals Unterricht in messianischer Prophetie. Und hier wird gesagt, dass er ihnen das Verständnis eröffnete, um die Schriften zu verstehen. Und da haben wir die 3 Teile der hebräischen Bibel. Das Gesetz Moses, die Propheten und die Psalmen. In Vers 27 bei den Emmaus-Jüngern und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften. Und es ist so, die hebräische Bibel ist so aufgebaut. Zuerst das Gesetz. Man sagt auf Hebräisch Torah. Das sind die 5 Bücher Mose. Also 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Und dann die Propheten. Man merkt, die Einteilung ist ein bisschen anders als üblich in den deutschen Übersetzungen. Die deutschen Übersetzungen haben die Reihenfolge übernommen von der Septuaginta, von dieser uralten griechischen Übersetzung. Das ist kein Problem, man muss das einfach wissen. Aber die hebräische Bibel ist immer so aufgebaut, dann kommen die Propheten, die nennt man Nevi'im. Im ist immer die Mehrzahl. Also Cherubim, das sind eben mehrere Cherube. Seraphim, das sind eben mehrere Seraphe. Und die Nevi'im, das sind eben mehrere Propheten. Und zwar unterscheidet man die Nevi'im Rishonim, das sind die vorderen Propheten, und die Nevi'im Acharonim, das sind die hinteren Propheten. Die vorderen Propheten sind Josua, Richter, Samuel, Könige. Also Josua wird als Prophet, weil er unter Inspiration des Heiligen Geistes schrieb, bezeichnet. Richter von Samuel, auch ein Prophet. Und dann Samuel, sage ich nicht 1. und 2. Samuel, denn diese Einteilung hat man erst später gemacht. Ursprünglich im Hebräischen war das eine Rolle. Samuel und bei den Königen genau gleich. Und dann kommen eben die hinteren Propheten, und das ist das, was wir landläufig als Propheten bezeichnen. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, und in der hebräischen Bibel ist es heute nicht mehr so. Aber wir haben Hinweise, dass ursprünglich Daniel, der Prophet Daniel, auch da war. Darum habe ich das in Klammer gesetzt. Und dann die 12 kleinen Propheten. Und der nächste Teil wird genannt die Schriften. Erklärt er in allen Schriften, das, was ihn betraf. Das, dem sagt man Ketuvim. Eben weil es viele Schriften sind, darum auch wieder mit ihm am Schluss. Und jetzt versteht man auch, warum man im Judentum das Alte Testament nennt Tanach. Und das ist einfach die Zusammensetzung dieser drei Anfangsbuchstaben. T, N und K. Ja, warum sagt man dann nicht Tanach, sondern Tanach? Ganz einfach. Das K, wenn ein Vokal davor ist, wird weich ausgesprochen als Ch. Und wenn wir sagen Tanach, dann ist also ein A vor dem K, dann darf man nicht sagen Tanach, sondern Tanach. Ja, Kleinigkeit. Das ist der Tanach. Und es ist besser, wenn man mit Juden spricht, nicht vom Alten Testament zu sprechen, obwohl das korrekt wäre. Denn dort wird ja der alte Bund beschrieben, aber auch der neue. Und es ist für Juden oft quasi wie eine Beleidigung, wenn man sagt Altes Testament. Weil sie denken, wir würden damit sagen, das Alte Testament ist veraltet und brauchen wir nicht mehr. Und wenn man sagt Tanach, dann ist das ganz neutral. Wenn man sagt Bibel, dann muss man sagen Mikra. Und das ist ganz neutral, weil damit ist nicht klar, ist jetzt nur das Alte Testament gemeint oder auch das Neue Testament. Denn auf Hebräisch nennt man das Alte Testament Mikra und auch das Neue Testament Mikra. Drum, das sind neutrale Ausdrücke. Ich sage das nur, so kommt man besser an die Menschen heran. Und eben Tanach, ja?
Speziell, wenn man jetzt in einem Juden Englisch spricht,
ja,
dann you can read in your Bible, sagen wir. Weil Englisch ist das Wort Bible ja eigentlich ab.
Genau, wenn man mit Juden auf Englisch spricht, dann kann man natürlich sagen Bible, dann braucht man gar nicht unbedingt Mikra, aber sie haben das gerne, wenn man Mikra sagt. Sie haben das gerne, wenn man ständig Wörter braucht. Dann spricht man eben nicht von den Priestern, sondern von den Kohanim, und dann spricht man von den, nicht von den Leviten, sondern von den Leviim, und dann von dem Beit Mikdash anstatt vom Tempel. Aber gut, so kommt man an die Leute ran. Und es ist so, der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen, Apostelgeschichte 17, wenn man den Text liest in der griechischen Bibel, dort hat es eine ganz auffällige Häufung von Optativformen. Das sind ganz spezielle Wortformen, die man so in der gewöhnlichen Alltagssprache nicht mehr verwendete. Werden auch im Neuen Testament sehr wenig verwendet. Aber dort hat man plötzlich eine Konzentration. Also Paulus hat in Athen so gesprochen, wie die Leute in Athen sprechen. Aber übrigens nie unanständige Wörter. Sondern hat einfach die diese schönen Wortformen benutzt, um einfach damit auch besser an die Herzen heranzukommen. Und darum, man kommt besser an die Herzen heran, wenn man sagt, nicht Altes Testament, sondern Tanach. Und dazu gehören Psalmen als erstes. Und darum haben wir gelesen in Lukas 24, Vers 27, Vers 44 meine ich, Moses, den Propheten und Psalmen. Da steht Psalmen jetzt für Schriften, weil die Psalmen stehen am Anfang dieses Teils. Ja? Da konnte man so sagen Psalmen und dann war der dritte Teil gemeint, oder man konnte sagen Schriften und dann ist auch klar. Psalmen, Sprüche, Hiob, Hohes Lied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther. Und heute ist Daniel da. Aber ich werde gleich zeigen, wir haben Hinweise, dass der in nachchristlicher Zeit in der hebräischen Bibel verschoben worden ist. Und dann Esra, Nehemia, das war ein Buch, und Chronika, das zweite auch ein Buch. Und es ist ja so, in Qumran wird Daniel zitiert, Daniel der Prophet, in den Qumran-Schriften. Daniel der Prophet, und der Herr Jesus sagt auch in Matthäus 24, wie geschrieben ist, wie geredet ist von Daniel, dem Propheten. Daniel gehört hier zu den Propheten. Aber warum haben wir ihn rausgenommen? Weil im Buch Daniel so genau vorausgesagt wird, wann der Messias kommen sollte. Die Jahrwochen in Daniel 9, wenn man die nachrechnet, kommt man genau aufs Jahr 32 für die Zeit der Kreuzigung. Seines Kommens am Palmsonntag nach Jerusalem, als Fürst kam. Man kann mit Daniel so genau beweisen, dass der Herr Jesus, der Mann von Nazareth, der Messias ist. Und das war für die führenden Rabbiner ein Problem. Und darum schreibt auch Moses Maimonides, ein Rabbi, das ist der größte Rabbi im Mittelalter, in seinem Brief nach Jemen, da sagt er, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen, der Zukunft gesagt. Aber wir verstehen das nicht. Und darum haben schon die alten Rabbiner gesagt, man soll diese Zahlen nicht nachrechnen, weil man sonst zu Fall kommt oder Leute zu Fall bringt, sagt er, wenn sie feststellen, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und darum sagt er, man soll eben sich mit diesen Dingen nicht beschäftigen. Ja. Und darum Daniel in die Schriften, denn dieser Teil wird im Judentum viel weniger gelesen. Es ist quasi versteckt worden im dritten Teil. Aber, sehen wir, fünf Bücher Mose sind fünf Bücher. Und dann die Propheten, die machen 20 Bücher aus. Wenn Daniel drin ist, korrekt. Sonst wären es nämlich 19. Und die Schriften, die machen 10 Bücher aus. Aber wenn man Daniel drin hat, dann sind es 11. Das sind ein bisschen schiefe Zahlen. Ja? 5, 19, 11. Nein, wenn man Daniel richtig platziert, dann gibt es schön immer Multiplikation von 5. Das Gesetz Mose, 5 Bücher. Und dann die Propheten, 4 mal 5 Bücher. Und die Schriften, 2 mal 5 Bücher. Und so sehen wir also, der Herr Jesus ist so durchs ganze Alte Testament hindurchgegangen und hat diesen zwei alles erklärt. Und dann kommen sie zum Dorf, Vers 28. Also der Ausdruck ist wirklich ein Dorf, nicht eine Stadt. Es ist eine ganz kleine Örtlichkeit gewesen auf dem Land, wie man in Markus liest, auf dem Land draußen, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Das bedeutet nicht, der Herr Jesus hat etwas vorgetäuscht, sondern er stellte sich, das griechische Wort kann man auch genau so verstehen, er ging quasi voran, machte Anstalten zu gehen. Natürlich wollte er bei ihnen bleiben. Aber er drängt sich nicht auf. Und das Ehepaar muss sagen, sie nötigen ihn sogar, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend. Und der Tag hat sich schon geneigt. Ja, es ist bereits diese Periode von zwischen den zwei Abenden. Und so schön. Der Herr drängt sich nicht auf, aber sie, das Ehepaar muss sagen, bleibe bei uns. Und dann geht der Herr. Er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Das ist so schön. Bei ihnen, bei diesen zwei, die eben zusammen in diesem Haus in Emmaus wohnten. Und dann gibt es Abendessen. Und der Herr Jesus nimmt das Brot. Und das ist speziell. Das macht nicht der Gast. Das Brot nehmen und brechen und damit auch den Segen sprechen. Sondern das musste der Familienvater machen. Das wird auch so erklärt im Talmud, im Traktat Berachot 46a, dass also nicht der Gast das macht. Aber im Jerusalemer Talmud, auch Berachot, aber 6.1, dort steht, wenn der Gast eine höhere Bibelkenntnis hat als der Vater, dann kann er das machen. Und die haben gemerkt, dieser Fremde, sie wissen ja immer noch nicht, wer das ist. Also wenn einer die Bibel kennt, dann ist es dieser Fremde, von dem wir dachten, er ist der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist. Und er hat uns das ganze Alte Testament erklärt. Dann musste er das machen. Und wie beginnt man das Essen? Eben mit Brotbrechen. Der Vater, oder eben jetzt hier der geehrte Gast, betet. Und das traditionelle Gebet ist, Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam Hamotzi lechem min haaretz. Ganz, ganz übliche Gebet. Wir haben gesehen, auch beim Passa hat der Herr Jesus ja diese übliche Formen der Passafeier übernommen. Haben wir gesehen in Lukas 22. Und jetzt hier. Das heißt, gepriesen seist du Herr, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Und da hat der Herr das gebrochen. Und dann wird das gereicht und so beginnt man. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Herr Jesus hat ja gesagt in Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und da sprach er natürlich mit dem Aufwachsen von dem Auferstehungstag. Und die Matze, die er so bricht und dankt für das Brot, das aus der Erde hervorwächst, spricht genau von der Auferstehung. Und da muss man sich vorstellen, der Herr bricht das Brot vor ihren Augen und dann was haben sie gesehen? Die Wundmale. Das ist er, der Gekreuzigte. Und Lukas schreibt, dass er das Brot nahm und segnete und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde ihnen unsichtbar. Es ist gewaltig, also so bewegend. Und jetzt, die sprechen wieder miteinander. Und es ist so wichtig, Ehepaare, die nicht mehr sprechen. Die müssen wieder lernen, sprechen. Ganz einfach. Und sofort sprechen sie jetzt auch wieder darüber. Jetzt nicht mehr diese Frustration, ja? Wie oft, dass er der sei. Nein, jetzt sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete. Ich war, Klopas sagt nicht, dass mein Herz hat gebrannt. Ich wusste genau, was war bei der Frau genau gleich. Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Zwei Dinge. Der Herr hat zu ihnen gesprochen als Ehepaar. Und wenn der Herr eben als Herr zu den Herzen der beiden sprechen kann, dann beginnt das Herz zu brennen. Und es kommt noch dazu, er hat die Schrift geöffnet. Und das braucht man. Man kann die Bibel nicht verstehen, wenn nicht der Herr Jesus sein Wort öffnet. Aber sogar, also eine geschlossene Bibel nützt gar nichts. Aber wenn sie uns erklärt wird, das bringt auch nichts, wenn wir nichts verstehen. Man kann nämlich eine geöffnete Bibel haben und trotzdem nichts verstehen. Aber wir sehen, es gibt noch einen Schlüssel. Vers 45, später in Jerusalem, Da heißt es, dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Verständnis, das Wort im Griechischen heißt Verständnis oder auch Verstand. Beides. Also, sie hatten einen verschlossenen Verstand. Und es braucht einen Schlüssel, um die Bibel zu öffnen und sie richtig zu erklären. Ohne Erklärung der Bibel ist die Bibel ein verschlossenes Buch. Aber sogar wenn sie gut erklärt wird, heißt das noch lange nicht, dass die Zuhörer verstehen. Wenn ihr Verstand zu ist, dann sagen sie, ja, man kann das auch anders sehen. So geht das. Übrigens, früher hat die Schlange gesagt im Garten Eden, sollte Gott gesagt haben. Und unter den Gläubigen heute sagt die Schlange oft, sollte Gott es so gemeint haben. Ja? Ja, das kann man auch anders auslegen. Aber eben, wenn der Herr die Schrift öffnet und den Verstand öffnet, dann geht es. Aber Lukas 24 zeigt uns, der Auferstandene muss auch bei uns beides öffnen. Die Schrift und den Verstand. Und wir müssen mit ihm spazieren. Und dann können wir erleben und dann auch so sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Und dann würden wir nächstes Mal dann ab Vers 33 weiterfahren. Also, wir können das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das wäre doch... Also, wir haben da nicht 2 Stunden, sondern 1 Stunde. Aber, also ich überlege mir, wie man das realistisch machen könnte. Okay? Gut.